Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Matthäus Kapitel 2. Und ich möchte mit uns gemeinsam den Text ab Vers 16 bis Vers 23 lesen. Matthäus 2, Vers 16 bis 23. Hier in diesem Text finden wir die vierte und man kann auch sagen die fünfte Prophetie, die auf Jesus hinweist, gerade auch für das Wunder der Fleischwerdung, dass eben Gott selbst nun Mensch wird. Ab Vers 16. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten, und in der ganzen Gegend, also um Bethlehem herum, nicht nur in dieser kleinen Stadt, die zweijährig und darunter waren. Nach der Zeit, die er mit Fleiß von den Weisen erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist von dem Propheten Jeremia, der da spricht. In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Klagen, Weinen und Heulen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr. Und jetzt ab Vers 19, als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum in Ägypten, und sprach, stehe auf und nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und ziehe hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kinde nach dem Leben getrachtet haben. Und er stand auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war, das ist der Sohn des Königs Herodes, Archelaus, war anstatt seines, als das Archelaus in König Juda war, anstatt seines Vaters Herodes, da steht's, fürchtete er sich, dahin zu gehen. Und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog in die Gegend von Galiläa, nach Norden hin, Norden Israels, und kam und wohnte in die Stadt mit dem Namen Nazareth, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazarener heißen. Soweit der Text einmal. So, heute wollen wir weitermachen in unserer Betrachtung, mit der Betrachtung der Prophetie des Alten Testaments, die auf Jesus weist, gerade auch im Zusammenhang der Geburtsgeschichte. Und heute wollen wir zunächst einmal diese sehr raue und bestürzende Seite der Weihnachtsgeschichte uns anschauen, uns damit beschäftigen. In Vers 18 haben wir gelesen, ein Geschrei ist in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen, Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Und die Prophetie aus Jeremia, aus dem Buch des Jeremia, wird im Zusammenhang gestellt mit dem, also was in Bethlehem geschehen ist oder seinerzeit stattgefunden hat, als eben Herodes die Kleinkinder und Babys umbringen ließ. Nun ja, das hört man ja nicht gerne, also euch geht es genauso wie mir und solche Dinge hört man nicht gern. Ja? Und ich habe noch kein Kinderanspiel erlebt, bei dem eben Bezug genommen worden ist auf die Ermordung der Kinder in Bethlehem. Habt ihr so ein Krippenspiel erlebt, wo darauf Bezug genommen wird? Noch nie. Ja, man versucht das so ein bisschen auszublenden. Aber das ist doch die Realität, auf die uns das Wort Gottes auch hinweist im Zusammenhang des Kommens des Herrn Jesus, der in Bethlehem geboren ist. Ihr Lieben, und die Tatsache ist doch die, dass Satan nicht tatenlos zugesehen hat, was passiert, sondern er hat Menschen missbraucht, ja, um das Kommen des Messias zu verhindern. Nicht nur zu diesem Zeitpunkt, sondern wir sehen das auch durch das ganze Alte Testament, wo Satan Menschen missbraucht, um es zu verhindern, dass der Messias, der versprochene Messias, der ja aus dem Volk Israel kommen sollte, ja, dass das tatsächlich Realität dann wird. Denken wir zum Beispiel an das Buch Esther, ja, wobei Haman vorgehabt hat, alle Juden zu töten. Warum? Wir fragen, warum? Warum hat er die Juden so gehasst? Eben aus diesem Grund. Ja, er wollte als ein Werkzeug Satans verhindern, dass der Messias dann auch tatsächlich aus Israel kommt. Ja, und in Offenbarung 12, Vers 4, wenn ihr eure Bibeln aufschlagen wollt, Offenbarung 12, Vers 4, haben wir so etwas wie eine, ich sag mal, symbolische Zusammenfassung der Rebellion Satans, der Versuch des Teufels, Gott zu hindern. Ja? Wir lesen Folgendes in diesem Vers. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stabe weiden wird. Ganz klar, von wem die Rede ist. Von dem Messias Jesus Christus, der seinerzeit genau das tun wird. Er wird die Völker mit dem eisernen Stabe weiden. Aber der Hinweis, dass der Drache, der Satan, vor der Frau Israel steht und versucht, das Kommen des Messias zu hindern, das ist der Hinweis, ja, in der Offenbarung hier. Und diese symbolische Wort, man kann sie praktisch als eine Überschrift nehmen, ja, über das, was Gott tut und was Satan versucht zu tun in der Menschheitsgeschichte. Nun, in unserer Predigt heute will ich mit uns etwas anders vorgehen wie üblich. Ich werde mit uns aus dem Text, den wir eben gelesen haben, aus Matthäus 2, einige Begriffe, einige Namen herausfiltern, herausnehmen und dann etwas zu diesen Begriffen und Namen sagen und dann auch eine Lehre aus diesen Worten oder Begriffen dann auch ziehen. Und das erste Wort, das ich mit uns ansprechen will, ist das Wort Traum. Traum. Wir lesen in Vers 19, schaut einmal, Matthäus 2, Vers 19 und Vers 22, wieder einmal, dass Josef träumte. Ja, und dass in diesen Träumen Instruktionen gegeben worden sind von Gott selbst durch einen Engel, ja, was er tun soll. Und insgesamt finden wir in den ersten zwei Kapiteln des Matthäus-Berichtes fünfmal vor, dass Josef geträumt hat. Und ich finde das sehr, sehr bezeichnen, ja, dass wir fünfmal in den ersten zwei Kapiteln davon lesen, dass eben diesem Mann, Josef, Gott Träume gibt und durch Träume zu ihm spricht und ihn auch leitet, wie und was er zu handeln hat, wohin er zu gehen hat. In keinem anderen Evangeliumsbericht, weder in Markus, noch in Lukas, noch in Johannes, wird irgendetwas von einem Traum gesagt. Das Wort wird nicht einmal gebraucht. Ja? Nur in Matthäus. Fünfmal in den ersten zwei Kapiteln. Und dann hört es mit dem Träumen auf. Im ganzen Matthäusbericht finden wir nur noch einmal ganz am Ende einen Hinweis, dass jemand träumte. In Kapitel 27. Ihr könnt das gerne aufschlagen. Kapitel 27, Vers 19. So, ich finde das sehr interessant, die ersten zwei Kapitel, fünfmal der Hinweis, dass Josef träumte, dass Gott zu ihm sprach durch einen Traum und dann nichts mehr. Bis Kapitel 27, Vers 19, wer träumte noch? Die Frau des Pilatus. Ja? Das ist nur noch das einzige Mal, wo eben dieser Begriff Wort Traum gebraucht wird. Und das ist sehr, sehr interessant. Die Frau des Pilatus wird namentlich nicht erwähnt in der Heiligen Schrift. Zumindest nicht in den Evangelien. Ja? Aber die Geschichte identifiziert sie als Claudia Porcula, ja, die eben ihren Mann Pilatus sehr gewarnt hat, sich in die ganze Geschichte mit Jesus nicht einwickeln zu lassen, ja, sondern die Finger davon zu lassen. Und die orthodoxen Kirchen heute noch verehren interessanterweise diese Frau, die der Tradition der Kirche nach zum Glauben gekommen ist und für die der 9. November auch als Gedenktag gewidmet wurde. Und interessanterweise sagen uns auch die Bibellehrer das in 2. Timotheus 4, Vers 21. Wenn ihr das nachschlagen wollt, ihr könnt das gerne machen. Dort wird eine Claudia genannt, ja, und viele Bibellehrer meinen, ich weiß nicht, wie sie drauf kommen, dass es genau diese Claudia ist, die Frau des Pilatus, die dann aufgrund des Traums, den sie hatte, ja, zum Glauben gekommen ist. Aber das ist eine Vermutung, würde ich denken. Ich habe das nur so gelesen und hab nicht schlecht gestaunt, ja, zu sehen, dass viele der Bibellehrer darauf hingewiesen haben, dass wahrscheinlich eben diese Claudia auch gemeint ist. Aber was ist die Lektion? Was ist die Lektion im Zusammenhang dieses Begriffes Traum? Ja, schaut mal. Immer hat das, was Gott dem Josef sagt im Traum, mit der Schrift zu tun. Das ist nie unabhängig. Ja? Immer wird das Angesprochene, das, was Gott sagt, ja, bezieht sich auf die Prophetie des Alten Testaments. Wir sehen den Bezug ganz klar. Ja? Immer wird der Bezug hergestellt in dem Traum zu dem, was in der Schrift, in dem Worte Gottes gesagt wird. Und das ist genau das Prinzip, ja, das wir beachten müssen angesichts der Träume, die möglicherweise wir auch haben oder manche Menschen haben und dann diese Träume dann mitteilen wollen. Ja? Wenn ein Traum, von dem wir denken, dass es ein Traum ist, den uns Gott gibt, wenn dieser Traum uns vom Wort Gottes wegbringt oder wenn dieser Traum nicht vom Wort Gottes unterstützt ist, dann können wir wissen, es ist niemals von Gott. Ja? Heute sagen manche Menschen, dass sie diese prophetischen Träume haben und dass Gott ihnen das und das sagt. Und dann, wenn man diesen Träumen zuhört, dann stellt man fest, dass es so allgemein gehalten, das ist so oberflächlich, was sie erzählen, das ist so inhaltslos, was sie erzählen. Ja? Hat mit der Schrift nichts zu tun. Ich habe von einer Frau gehört, die sagte, dass Gott ihr im Traum gesagt hat, welche Gardinen sie nehmen soll für ihre Küche. Ja? Ihr Lieben, echte Träume, die von Gott kommen, die gibt es. Die gibt es auch heute noch. Und ihr habt bestimmt auch davon gehört, dass viele der Moslems heute durch Träume zum Glauben kommen. Aber der Hinweis, und das ist, was die Moslems bezeugen, die sagen, im Traum ist ihnen oft Jesus erschienen. Und das Erste, was geschieht in diesem Traum, wer immer ihnen da erscheint, Engel, Jesus, es wird gesagt, besorgt dir eine Bibel. Und dann wird ihnen auch gesagt, wo sie die Bibel besorgen sollen. Und die machen genau das. Ja, die gehen dann zu der Person, die im Traum dann aufgezeigt worden ist, und sie besorgen sich das Wort Gottes. Und hier sehen wir wieder den klaren Bezug des Traumes, den Gott einem Menschen gibt, zum Wort Gottes. Das ist es, wie Gott sich heute offenbart, eigentlich in seinem Wort. Und wann immer ein Traum, wir möglicherweise einen Traum haben, es wird so sein, dass dieser Traum vom Wort Gottes entweder unterstützt wird oder zum Wort Gottes hingewiesen wird. Ja? Stellt, und heute gibt es viele, ich meine, gerade auch durch das Internet, ja, da sind so viele, die dann sich selbst als Propheten beschreiben und dann ihre Träume da erzählen. ich gucke mir das gar nicht an. Eine Person habe ich mir angeguckt und ich dachte, ich bin mal gespannt, ja, ob sich das erfüllt, was sie im Traum dort gesehen hat oder in einer Vision. Hat sich nicht erfüllt und das war für mich von vornherein klar. Schaut einmal, wenn jemand kommt und plötzlich sagt, dass er genau die Stunde weiß und den Tag weiß, wenn Jesus wiederkommt, weil es ihm im Traum von Gott gegeben worden ist. Was können wir wissen? Wir gehen zurück zum Wort Gottes und sagen, einen Moment, hier steht, niemand weiß die Stunde. Dann ist für mich das erledigt. Dann weiß ich ganz genau, wie ich die Person einzuschätzen habe. Aber die Sache ist die, wir können das nicht einfach vom Tisch wischen und sagen, es gibt keine Träume heute, die Gott einem Menschen gibt. Gibt es. Und gerade in der Endzeit wird sich das noch vermehren, mehr und mehr geben. Apostelgeschichte 2, Vers 17, Wort Gottes. Es wird gesagt, am Ende der Zeit, wann ist das? Endzeit. So sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Der Geist Gottes, der in einem Menschen ist, wird er uns zum Wort Gottes führen oder vom Wort Gottes weg? Ist doch klar, zum Wort Gottes. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben. Und jetzt bin ich angesprochen. Und die Älteren werden prophetische Träume haben. So, da haben wir es. Ja? Es gibt Träume und es wird vermehrt Träume geben, prophetische Träume geben in der Endzeit. Und das ist die Lektion, die wir lernen eben aus diesem Begriff, aus diesem Wort, aus diesem Hinweis auf den Traum oder die Träume des Josef. Ja, die Träume, die Gott einem gibt, führen immer zum Wort Gottes, werden vom Wort Gottes bestätigt, ist niemals so, dass sie vom Wort Gottes wegbringen und es wird niemals so sein, dass Gott sich wirklich darum kümmert, was für Tapeten ihr habt in eurem Wohnzimmer oder welche Vorhänge ihr haben sollt in eurer Küche. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. So, das ist das Erste, was wir lernen im Zusammenhang dessen, was wir eben hier gelesen haben und worüber wir auch nachgedacht haben, wenn wir den Begriff Träume oder Traum überlegt haben. Das zweite Wort oder Begriff, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist einmal der Begriff Rama und der Name Rahel. Ja? Und dann natürlich auch die Frage oder der Hinweis, wie ist eigentlich diese Prophetie des Alten Testaments aus Jeremia einzuordnen? Was wird hier eigentlich gesagt oder in welcher Weise ist das, was in Bethlehem geschehen ist, als die Kinder dort ermordet worden sind, die Erfüllung? Vers 18, ja, ein Geschrei ist in Rama zu hören. So, was ist mit Rama gemeint? Könnt ihr euch noch erinnern, die ihr aus Deutschland kommt? Es gab eine Margarinemarke, Rama. Denke ich immer dran, ja, wenn ich diesen... Wie hieß das? Rama macht das Frühstück gut. So war das, ne? Irgendwie so. Lange, lange her. Wir haben das so oft gegessen. Ja, hat gut geschmeckt. Ich werde es nie vergessen. Aber wie auch immer. So, was ist mit Rama hier gemeint? Margarinemarken? Dann natürlich nicht. Ja. Manche denken, dass hier von einem Ort Israels gesprochen wird. Manche denken, naja, vielleicht ist es ein anderer Name oder Bezeichnung für Bethlehem. Nichts von dem. Ja, das heißt, es gibt manche Orte in Israel, die Rama heißen. Aber die Frage oder das Problem ist, wie passt das hier in diese Prophetie? Weil das Ganze, was sich abgewickelt hat mit dem Kindermord, jetzt, ich beziehe mich auf den Kindermord, wo hat das stattgefunden? Das hat nicht in Rama stattgefunden, sondern wo? In Bethlehem. Rama ist nördlich von Jerusalem, ich weiß nicht, 6 Kilometer oder 8 Kilometer. Bethlehem ist 8 Kilometer südlich. Das haut nicht hin. So, was ist das, oder wie ist das einzuordnen? Wie ist dieses Rama zu verstehen? Nun ja, die Tatsache ist, dass dieses Wörtchen, man nennt es auch Präposition oder Verhältniswort, in Rama, auch übersetzt werden kann mit auf. Hab mal nachgeguckt, in dem Lexikon, in dem griechischen Wörterbuch tatsächlich. Es muss nicht heißen in, es kann auf heißen. Und Rama als Wort, wortwörtlich übersetzt, bedeutet Anhöhe. Auf der Anhöhe. Und das ist wahrscheinlich das bessere Verständnis auch im Zusammenhang dessen, was hier in Vers 18 gesagt wird. Ja? Und das Erste, was wir wissen müssen, und hier weiche ich ein bisschen ab von dem, was wir bis jetzt gesprochen haben. Ich möchte uns auf etwas aufmerksam machen, und das ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir die Geschichte Israels nicht kennen, wenn wir uns damit nicht beschäftigen, dann werden uns manche Prophetien durcheinander vorkommen. Wie passt das alles zusammen? Aber wenn wir uns mit dem beschäftigen, was geschehen ist, was tatsächlich passiert ist, dann werden wir manches richtig einordnen können. Zum Beispiel auch mit dem Grab von Rahel. Ja? Habt ihr gewusst, und möglicherweise habt ihr gewusst, dass Rahel in Bethlehem, oder Rachel, ja, Rachel, Rahel, Deutsch, in Bethlehem beerdigt worden ist? Und ihr sagt, was hat das damit zu tun? Ich werde euch das erklären. 1. Mose 35, Vers 19, hier der Hinweis, als Rahel starb und ward begraben, sie wurde begraben an dem Wege gen Ephrat, das nun heißt Bethlehem. Sie wurde nicht in Rama begraben, sondern in Bethlehem. Und wir denken, was hat das mit dem zu tun, was wir gerade anschauen? Schaut mal. Es ist eigentlich ganz ungewöhnlich, dass Rachel als eine Mutter Israels in Bethlehem beerdigt wurde. Wenn wir den biblischen Bericht kennen, dann wissen wir, dass alle Patriarchen samt ihren Frauen, wisst ihr, wo beerdigt worden sind? In Hebron. Da ist eine Grabstelle, und dort an dieser Grabstelle liegen begraben Adam und Eva, oder ja, Abraham und Sarah liegen dort auch begraben, genauso wie Isaac und Rebekka, und dann Jakob und seine zweite Frau, wie hieß? Richtig, alle liegen in diesem Grab der Patriarchen begraben, außer Rahel. Und das ist faszinierend. Wir fragen uns, wie kommt das? Warum ist die nicht samt den anderen Patriarchen und, weiß nicht, ob es das Wort gibt, Matriarchen, ja, den Müttern Israels, in diesem Grab begraben? Das ist faszinierend. Sie ist die Einzige, die hier am Wegesrand eines kleinen Ortes Bethlehem beerdigt worden ist. Da muss doch ein Grund dahinter sein. Warum? Und die Antwort ist eigentlich sehr einfach. Ich habe mir das anstudiert, nachgeschaut, es war der Wille Gottes gewesen. Gott wollte es so. Aber warum wollte es so? Er wollte es so, damit zu seiner Zeit das Grab der Rahel als eine Ermutigung dienen soll für das wahre, das gläubige Israel, das in Not sich befunden hat. Schaut mal, das ist auch für uns. Wir beerdigen unsere Menschen, unsere Lieben, unsere Verwandten. Und sagen wir mal, nach 100 Jahren, 150 Jahren, wissen wir noch, wo sie beerdigt liegen? Normalerweise nicht. Ja? Normalerweise geht ja weiter. Ja, dann werden neue Gräber gemacht und jemand anders kommt da drauf. Das ist ganz anders mit Israel gewesen. Ich lese uns eine Stelle aus 1. Samuel 10, Vers 2. 1. Samuel 10, Vers 2. Es ist so, dass in der Geschichte Israels man ganz genau wusste, durch die Jahre, Jahrhunderte, Jahrzehnte, Jahrtausende hindurch, wo das Grab der Rahel ist. Heute weiß man das noch. Gleich werde ich einiges dazu sagen. 1. Samuel 10, Vers 2. Hier spricht der Prophet Samuel zu Saul. Ja? Wenn du von mir gehst, so wirst du zwei Männer finden bei dem Grab Rahels. Wir denken, was ist denn das Besondere dabei? Ganz einfach, weil diese Episode, von der wir hier lesen, in 1. Samuel 10, sich 400 Jahre nachdem Rahel gestorben ist, abspielt. So, der Hinweis ist, sie wussten, wo Rahel begraben ist. Ja? Die Menschen wussten ganz genau, wo Rahel begraben ist. Heute noch, 4000 Jahre ungefähr nach dem Tod Rahels, weiß man das auch noch, wo Rahel begraben ist. Das Grab Rahels ist ein kleines, was soll ich sagen, ein kleines Mausoleum. Wisst ihr, so ein kleines Gebäude, das ist an sich nicht eine Kirche. Die Juden haben ja keine Kirchen, sondern es ist ein kleines Gebäude, in das man hineingeht und dann dort auch beten kann. Natürlich nicht zu Rahel, das machen die Juden nicht, zu Gott. Aber diese Stelle, wo Rahel beerdigt worden ist, ist so wichtig, dass seinerzeit, als Israel Land abgegeben hat an die Palästinenser, um den Frieden zu wahren, ja? Land für Frieden, kennt ihr das? Israel gibt Land ab, also können die in Frieden dann leben. Einen Frieden wird es in Israel nie geben, das ist Quatsch. Und interessanterweise liegt dieser Grab, dieses Mausoleum der Rahel, mitten im Palästinensergebiet. So wichtig war das Israel gewesen, dass als sie dieses Land abgegeben haben, dieses kleine Stück Erde, ja, sie behalten haben. Und heute sieht das so aus, dass drumherum um das Grab eine Festung gebaut worden ist, die Tag und Nacht bewacht wird von Soldaten. So, wenn ihr das Grab Rahels besuchen wollt, und viele Israelis gehen heute noch, um das Grab Rahel zu besuchen, ihr müsst in einen Bus rein, das schusssicher ist. Und dann fahrt ihr mit Militärbegleitung in diesem Bus durch das Palästinensergebiet zu diesem Grab Rahels. Dort fahrt ihr rein in diese Festung, da könnt ihr aussteigen und das Grab besichtigen. Was sage ich? Ich sage, das ist faszinierend zu sehen. Ja, dass dieses Grab Rahels in Bethlehem so wichtig ist. Und die Tatsache ist, interessanterweise, dass von all den anderen Müttern Israels, wie zum Beispiel Sarah, wie zum Beispiel Rebekka oder Lea, sie die beliebteste ist. Und die Frage ist, warum? Warum? Der Muttertag in Israel ist der Todestag Rahels. Warum ist sie so beliebt unter den Juden? Ja. Ich denke, das ist der Grund, ihr Lieben, dass sie nicht mit den anderen bedeutenden Größen der Geschichte Israels beerdigt liegt, Abraham, ja, und Sarah, sondern hier in dieser kleinen Stadt Bethlehem, bei ihren Kindern, ja, sozusagen, dem Volk Israel. Und deshalb wird sie so von den Menschen, von den frommen Juden dann auch geliebt. Und die Prophetie aus Jeremia. Der Hintergrund dieser Prophetie ist eigentlich die Wegführung Judas in die babylonische Gefangenschaft. Ja. Und man sagt, heute sagt man, dass, und die Geschichtslehrer sagen uns, dass als die Juden abgeschlachtet worden sind, ja, als sie weggeführt worden sind nach Babylon, sie an diesem Grab Rahels vorbeigingen. Ja? Und dieses Grab Rahels sie nicht nur ermutigt hat, den Mut nicht zu verlieren, sondern auch ihnen Zuversicht gegeben hat, dass Gott sie nicht alleine gelassen hat. Warum? Warum? Ganz einfach. Wenn wir uns die ganze Prophetie anschauen aus Jeremia 31, 15. Ihr könnt das gerne zu Hause machen. Ich werde gleich einige Verse lesen. Dann werden wir ganz genau erkennen, dass der Zusammenhang dieser Prophetie nicht nur ein Hinweis ist auf das, was seinerzeit passieren wird, zum Beispiel in Juda, als die Juden weggeführt werden, also auf die Not der Juden, dass sie weggeführt werden nach Bethlehem, oder auf die Not der Einwohner Bethlehems und der Umgebung, dass ihre Babys getötet worden werden. Die ganze Prophetie ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass Gott seine Menschen, sein Volk wiederherstellt. Hört mal genau hin. Ich lese ab Vers 15. So spricht der Herr: Eine Stimme wird in Rama gehört, bitterliches Klagen und Weinen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen wegen ihrer Kinder, weil sie nicht mehr sind. Und der Hinweis ist hier, diese Nahbeziehung der Rahel, Rachel, zu dem Volk Israel als Ganzes. So spricht der Herr aber, Vers 16, das ist der nächste Vers. Halte deine Stimme zurück vom Weinen und deine Augen von Tränen, denn es gibt noch einen Lohn für deine Mühe, spricht der Herr, denn sie sollen aus dem Lande des Feindes zurückkehren. Stellt euch mal vor, bevor die Juden weggeführt worden sind nach Bethlehem, gibt Gott eine Prophetie dem Jeremia, die ganz genau davon spricht, dass die Weggeführten irgendwann mal zurückkommen werden. Ja? Sie sollen aus dem Land des Feindes zurückkehren. Und wenn wir weiterlesen in der Prophetie, dann stellen wir fest, dass die Prophetie vom tausendjährigen Reich spricht, von der Wiederherstellung Israels spricht, von der Zuwendung Gottes spricht, indem er ihnen ein neues Herz gibt, ja, einen neuen Bund mit den Menschen Israels schließen wird. So in der Not, ihr Lieben, tröstet Gott sein Volk. Und in dieser Weise ist wahrscheinlich auch diese vor uns liegende Prophetie in Matthäus zu verstehen. Wenn wir den Zusammenhang nicht kennen, wir wissen nicht, was die Prophetie noch sagt in Jeremia. Ein Jude wusste das. Er wusste ganz genau, ja, dass dieser Hinweis darauf, dass etwas Schreckliches passieren wird, Not sein wird, ja, eigentlich das, was als nächstes kommt, ist eine Zuwendung, der Hinweis auf die Zuwendung Gottes für die Seinen und die Ermutigung Gottes für die Seinen, dass er sein Volk wiederherstellen wird. Und in dieser Weise müssen wir auch diese Prophetie wahrscheinlich hier in unserem Text in Matthäus verstehen. Ja? Gott steht uns bei, in unserer Not, in unseren guten Zeiten. Und was ist der beste Beistand, der größte Beistand Gottes für uns als Menschen überhaupt? Es ist der Messias Jesus Christus. Ja, wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben, oh, ihr Lieben, wir werden vor Not nicht bewahrt. Stimmt's? Seid ihr vor aller Not bewahrt worden? Nein. Ihr habt auch manche schwere Stunden erlebt. Ja, aber wie schön ist es zu wissen, in dieser Not als ein Mensch Gottes, als ein Kind Gottes, ich bin in der Hand Gottes, weil durch Jesus Christus ich zu diesem Gott gehöre und ich sein Kind bin. Ja? Und in dieser Weise genau müssen wir auch diese Prophetie hier einordnen, die wir in Kapitel 2 des Matthäusberichtes lesen. Ja? Was lernen wir aus dieser Betrachtung im Zusammenhang des Wortes Rama und Rahel? Ja, und die wichtigste Lektion ist diese, dass Gott uns nie alleine lässt. Ja? Gott lässt uns nicht alleine. Ihr Lieben, schaut einmal, wir leben doch in einer sündigen Welt. Stimmt. Ja? Und das bedeutet, dass automatisch wir auch als Kinder Gottes in Nöte reingeworfen werden. Genau wie die Menschen des Glaubens damals als Juda eingenommen worden ist von den Babyloniern und weggeführt worden ist in das Land. Da sind so viele Menschen abgeschlachtet worden, das kann man sich nicht vorstellen. Und unter ihnen waren ja noch natürlich das gläubige Israel, der Überrest. Ja, Menschen, die sich Gott anvertraut haben und dann in diesem Glauben, sie wurden nicht bewahrt. Sie haben genau das Gleiche erlebt. Aber gehend an diesem Grab der Rahel vorbei, in die Gefangenschaft, wurden sie daran erinnert, was seinerzeit Jeremia gesagt hat, im Namen Gottes, was Gott ihnen beauftragt hat zu sagen, ja, dass schwere Zeiten wohl kommen werden, aber dass auch die Wiederherstellung folgt. Ja, und das ist das, was wir lernen, gerade nachdenkend über diesen Begriff Rama und auch den Namen Rahel. Sehr, sehr faszinierend, ihr Lieben, uns mit der Heiligen Schrift zu beschäftigen und dann auch zu sehen, wie Gott das wunderbar, wunderbar einfädelt und führt und seine Menschen doch nicht alleine lässt. Ja? Das nächste Wort, was ich mit uns ansprechen will, oder Namen, ist einmal der Name Herodes. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Name im Zusammenhang auch der Geburtsgeschichte des Herrn Jesus. Und Nazarener. Titel Nazarener. Was bedeutet Nazarener? Nun, Herodes ist ja der, ich sag mal, unheilvolle Name, der unweigerlich dann auch mit der Weihnachtsgeschichte verbunden ist. Ja. Interessanterweise wird in Matthäus der Name Herodes öfters genannt als der Name Josef. Ist auch interessant zu beobachten. Und der hier im Text genannte Herodes ist der Herodes der Große. Insgesamt haben wir in der Heiligen Schrift 6 verschiedene Herodese. Da müssen wir sehr aufpassen, sonst kommen wir durcheinander. Wir lesen Namen Herodes und denken, wir müssen genau hingucken, okay, wo gehört dieser Herodes hin, wo dieser? Und dieser Herodes der Große, von dem ist hier die Rede. Und ich habe das folgendermaßen geschrieben, ich habe gesagt, im Grunde genommen war Herodes ein gläubiger Mensch. Denkt ihr, was ist denn los? Wie kann ein gläubiger Mensch gewesen sein? Ja, schaut mal. Als die Schriftgelehrten ihm gesagt haben, dass der König der Juden, der Messias, in Bethlehem geboren wurde oder werden sollte, er hat ihnen geglaubt. Deshalb hat er die Soldaten da losgeschickt, ja, um dann die Kinder dort zu töten. So, er glaubte, aber sein Glaube führte ihn nicht in die Buße, sondern eigentlich in eine noch größere Rebellion. Er glaubte genauso wie Satan. Satan glaubt auch, dass Jesus Gott ist, dass Jesus der Messias ist. Was nutzt ihm das? Überhaupt nichts. Und in dieser Weise müssen wir auch den Herodes dann auch einordnen. Und man kann manche schlimme Worte im Zusammenhang dieses Menschen sagen. Herodes war kein netter Mensch. Ja, er war ein böser Mensch. Er war ein Massenmörder. Er war ein Muttermörder. Er war ein Psychopath. Man kann noch einiges dazu sagen. Aber ich denke, das schlimmste Wort, was wir über diesen Herodes sagen können, ist das Wort, er war ein Werkzeug des Satans. Glaubt ihr das? Satan hat ihn gebraucht, um genau das, was wir in Kapitel 12 der Offenbarung gelesen haben, zu tun, zu verhindern, dass der Messias geboren wird. So, er wusste, er glaubte, dass dem so sein wird und reagierte falsch. Und was war das Ergebnis seiner Rebellion? Nun ja, in unserem Text steht nur, dass er irgendwann gestorben worden ist. Manche Bibellehrer sagen, es waren nur ein paar Monate, nachdem Josef mit seiner Familie nach Ägypten geflohen sind. Und manche sagen, es waren ein paar Jahre gewesen. Es war gar nicht lange danach, ja, dass er gestorben ist. Aber wir wissen mehr als das. Die Geschichtsschreiber, es ist ja so, dass die Geschichtsschreiber sich hauptsächlich mit diesen großen Männern und Frauen beschäftigen und manches zu ihnen sagen, so die Kleinen, das interessiert sie nicht. Ja? Wir wissen zum Beispiel über Herodes, wie er gestorben ist. Und das war furchtbar. Das war furchtbar. Könnt ihr euch erinnern an die Geschichte mit dem Herodes, der in Caesarea gestorben ist? Das war sein Enkel. Was wird gesagt? Es wird gesagt, er wurde von Würmern zerfressen. Ja, schon allein diese Vorstellung, denkt, wo gibt's, was für ein Tod ist das? Und so ähnlich war das auch mit dem Herodes dem Großen, dem Großvater des Herodes, der in Caesarea gestorben ist, Apostelgeschichte 12. Ja, er ist einen furchtbaren Todes gestorben. So, wenn wir uns das Leben dieses Herodes des Großen ein bisschen anschauen, anstudieren, dann stellen wir Folgendes fest. 3 Dinge will ich erwähnen. Ja, er hat ein opulentes Leben gehabt, ein luxuriöses Leben gehabt. Er hat es gut gehabt sein ganzes Leben lang. Aber erstens, sein Leben war absolut miserabel gewesen. Er hat keine Freunde gehabt. Seine Familie hat ihn verflucht. Die wollten mit ihm nichts zu tun haben. Ja, alle anderen haben Angst vor ihm. Er hat ein miserables Leben gehabt. In seinem Luxus. Das zweite ist, sein Tod war schrecklich und das sagen uns die Geschichtsschreiber. Ich habe ein bisschen darüber gelesen, was sie schreiben, besonders der Josephus, das ist einer der Geschichtsschreiber. Ich werde das nicht nacherzählen, das braucht man noch nicht. Das ist unangenehm. Und das dritte ist, wie sieht denn seine Ewigkeit aus? Furchtbar, furchtbar. Ja? Und das ist die Lehre, die wir aus diesem Namen Herodes ziehen oder über, wenn wir über diesen Namen, diese Person Herodes nachdenken. Ihr Lieben, es lohnt nicht in Rebellion gegen Gott zu leben. Es lohnt nicht in der Gleichgültigkeit Gott gegenüber zu leben. Wir als Menschen haben genug Beweise um uns herum, in uns, ja, um zu wissen, dass ein Gott da ist. Und wir können auch wissen, dass dieser Gott sich in Jesus Christus offenbart. Ja. Das ist die nächste Lektion, auf die ich uns hinweisen will, im Zusammenhang eben dieses Namens Herodes. Und auch die Herausforderung an uns. Wir müssen uns Jesus Christus anvertrauen. Mit Leib und Leben. Ja, mit allem, was wir sind. Wir müssen für Jesus da sein, für Jesus leben. In Gleichgültigkeit Jesus gegenüber zu leben, ist nicht gut. Etwas sehr Interessantes habe ich herausgefunden und ihr werdet bestimmt genauso staunen, wie ich gestaunt habe. Im Jahre 2007, das ist schon etliche Zeit zurück, hat ein israelischer Archäologe, ihr wisst, was ein Archäologe ist, ja, die so im Dreck rumbuddeln, im Sand rumbuddeln und dann manche Dinge vorfinden. Ein israelischer Archäologe mit dem Namen, lass mich mal gerade gucken, Ehud Netzer. Er hat die Grabstelle des Königs Herodes des Großen gefunden. 2007. Und in diesem Jahr war das in der Presse gewesen. Man hat gesagt, das ist der größte Fund, ja, in dem Lande Israel, die bedeutendste Fundstelle, seitdem man die Qumran-Rollen gefunden hat. Wisst ihr was davon? Qumran-Rollen, vielleicht habt ihr was gehört, ist auch sehr, sehr wichtige, bedeutende Entdeckung gewesen. Das war eine Riesensitz, das war in den Zeitungen gewesen. Und interessante war aber, als man den Sarg aufgemacht, man nennt übrigens diese Grabstelle des Herodes, die ist groß, ja, Herodion, ja, da wo Herodes der Große beerdigt liegt. Als man den Sarg gefunden hat, hat man den Sarg aufgemacht und festgestellt, da sind keine Knochen drin. Und die Wissenschaftler oder die Archäologen sagen, wahrscheinlich ist es so, dass während der Rebellion Israels gegen Rom die Rebellen eingedrungen sind in dieses Grab des Herodes, in das Herodion. Sie haben die Knochen des Herodes geraubt, rausgeholt und sie dann zerstampft und einfach in alle Winde verstreuen lassen. So haben die Juden Herodes gehasst. Ja? Aber nicht nur das, das ist nicht das, was ich euch erzählen wollte. Was denkt ihr, wo wohl dieses Grab des Herodes ist? Wo hat er sich begraben lassen? Was denkt ihr? Das ist interessant. In Bethlehem. Und ich habe eine Gänsehaut gekriegt, als ich das ich wusste das nicht. Stellt euch vor, einige Monate, einige Jahre später, nachdem er die Kinder hat umbringen lassen, wo? In Bethlehem, lässt er sich da begraben. Wieso? Und der Hinweis ist dieser. Die Juden haben ja den König Herodes nie als König angenommen. Aber er wollte, dass sie ihn annehmen, besonders als den König der Juden. Und deshalb hat er gedacht, dass er wenigstens in seinem Tod er sich dort begraben lässt, wo der König der Juden kommt. Überlegt einmal, was für ein Bösewicht das ist. Und in dieser Weise ist der König Herodes für mich persönlich, ich weiß nicht, ob man das so interpretieren kann, aber für mich ist der König Herodes mit einer der Antichristen, die gelebt haben. Es gab manche, der kommt noch, der Antichrist kommt noch, aber es gab schon Antichristen, ja, die sich ganz klar gegen Gott gewandt haben und einer davon ist Herodes. Er wurde nicht in Bethlehem geboren, aber wenigstens begraben wollte er in Bethlehem sein. Stellt euch mal vor, was ein Bösewicht. Aber wir wissen ganz genau, wer in Bethlehem geboren worden ist. Und das ist unser Herr und Heiland Jesus Christus. Genauso wie die Prophetie des Alten Testaments sagt und uns sagt, wo der König der Juden geboren wird. Faszinierend. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Begriff oder Namen, und das ist der Name Nazarener oder Begriff Nazarener. Wie viel Zeit habe ich noch? Ja, ich muss hier zur Landung ansetzen. Ja, Vers 23 wird gesagt, die Propheten, vorher hieß es immer, der Prophet sagt das. Hier sagt es, die Propheten sagen, er soll Nazarener heißen. Und hier haben wir genau das Problem. Wir haben in keinem der alttestamentlichen Propheten je eine Stelle, die sagt, dass seinerzeit der Messias Nazarener heißen wird. So, wie ist das zu verstehen? Wie können wir das verstehen? Ich denke, die Antwort ist sehr wahrscheinlich diese, die uns seinerzeit Nathanael gegeben hat, als man ihm gesagt hat oder von Jesus erzählt hat. Johannes 1, Vers 45 und 46. Johannes 1, 45, Vers 46. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm. Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, der Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Ja. Das, was wir aus dem Mund des Nathanael hören, ist eigentlich tatsächlich das gewesen, was die Juden der damaligen Zeit auch gedacht haben, geglaubt haben, besonders auch die Schriftgelehrten und Pharisäer, dass aus Nazareth eigentlich nicht der Prophet, nicht ein Prophet, sondern der Prophet hervorkommen soll. Eine andere Stelle ist Johannes 7, Vers 52. Und hier wird Folgendes gesagt zu dem Nathanael. Ja, das ist der Weise, der dann in Johannes 3 zum Beispiel, von dem wird geschrieben, dass er zu Jesus des Nachts kam. Es wird gesagt, sie antworteten und sprachen zu ihm, das sind die Pharisäer. Bist du auch etwa aus Galiläa, aus dem Norden Israels? Forsche nach und siehe, kein Prophet aus Galiläa ist hervorgegangen. Die Bibellehrer sind sich ziemlich einig, ich muss hier einiges überspringen, weil die Zeit uns nicht reicht. Sie sagen, es geht hier nicht um irgendeinen Propheten, weil Propheten aus dem Nordreich Israels doch gekommen sind. Wir haben den Jona, der war aus dem Nordreich Israels. Elia, Nahum, ja, Hosea, die kamen alle aus dem Nordreich Israels. Das wussten doch die Pharisäer und das wissen wir auch, wenn wir die Heilige Schrift studieren. Aber es geht hier um den Propheten, den seinerzeit auch Moses, auf den seinerzeit Moses hingewiesen hat, den Messias. Was die sagen ist, aus dem Nordreich, da kann der Messias nicht kommen. Darum geht es. Ja? Sie wollten nur darauf hinweisen, dass der Messias natürlich nicht aus Nazareth, das in Galiläa im Norden Israels liegt, kommen kann. Was ist aber die Lektion dieses Begriffes, dieses Wortes Nazarener? Und ich denke, hier sehen wir ganz klaren Bezug zu Jesaja 53. In Jesaja 53 wird Folgendes gesagt über den Messias, der kommen soll. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Nazarener. Jesus, als der Sohn Gottes, kommend aus der ewigen Herrlichkeit, er war der Sohn Gottes, er war Gott, er ist Gott. Und er kommt in solch einer Niedrigkeit, die wir als Menschen verachtend finden. Und das ist der Hinweis. Und das hängt eben mit diesem Titel zusammen, Nazarener. Ja? Wir als regenerierte Menschen wissen das. Wir können tatsächlich die Prophetie des Alten Testaments im Zusammenhang mit dem Messias besser einordnen. Wir wissen ganz genau, dass Jesus Christus, der gekommen ist, er wurde verachtet. Und er sollte verachtet werden, genauso wie die Propheten des Alten Testaments das sagten. Auf wen warten denn die Juden? Die warten auf den siegreichen Messias und erkennen nicht, dass der Messias zuerst als der Verachtete kommen sollte. Natürlich, die messianischen Juden schon, aber der größte Teil der Juden, die können mit Jesus Christus nichts anfangen. Und deshalb warten die Juden immer noch auf ihren Messias. Und wir wissen aber, dass er schon längst gekommen ist. Ja? Und wir wissen ebenso, dass dieser Messias, Jesus Christus, der in Bethlehem seiner Zeit geboren worden ist, in Niedrigkeit, in einem Futtertrog, stellt euch mal vor, hat jemand von euch Futtertrog als ein Kinderbettchen gehabt? Ich weiß nicht. Ja? Ich weiß nicht von euch. So ist Jesus gekommen, in Niedrigkeit. Deshalb sagt man von ihm, ja, er ist ein Nazarener. Aber wenn Jesus wiederkommt, er wird nicht mehr als Nazarener kommen, sondern als der König der Könige und Herr aller Herren. Und das wissen wir doch auch. Woher? Weil wir die Schrift lesen. Und die Wahrheit ist diese. Wenn wir Jesus in seiner Niedrigkeit nicht erkannt haben als der, der er wirklich ist, der Sohn Gottes, dann wird das zweite Kommen des Herrn Jesus für uns Gericht sein. Und genauso wie die Weisen aus dem Morgenland ja einst gekommen sind, um Jesus anzubeten, ja, in Bethlehem, genauso müssen auch wir das tun heute, wissend, dass wir nicht nach Bethlehem reisen müssen oder woanders hin, sondern dass wir das jetzt tun können. Ja? Wir müssen Jesus Christus, der in Bethlehem geboren worden ist, anbeten, weil er der Messias Gottes ist, weil er der Heiland ist. Und weil eben ja die ganze Prophetie des Alten Testaments auf diesen Herrn Jesus Christus hinweist. Ja? Jesus Christus, geboren in Bethlehem, ist der von Gott gesandte Heiland. Das dürfen wir wissen. Es wird keinen anderen geben. Deshalb, wir müssen Jesus anbeten. Mit unserem Herzen, aber auch mit unserem ganzen Leben. Möge Gott uns seine Gnade dazu geben. Amen.